Herzlich willkommen zum Black Forest Story Podcast. Heute nehmen wir Folge 7 mittlerweile schon auf. Ich freue mich wieder richtig mit einem ganz spannenden und bewegenden Thema heute. Ich habe Andy Feind heute zu Gast. Und wie gesagt, wir reden über ein sehr bewegendes Thema. Ich muss auch schon sagen, Andy beim Vorgespräch gestern ist mir auch schon sehr nahe gegangen. Wie ihr seht, wir haben heute auch einen Autor hier sitzen von einem Buch, worüber ich mich echt sehr freue, weil Bücher ist auch so, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch oder schon so ein bisschen drüber gesprochen, so, das ist so ein Teil auf der Bucketlist, wo man dann eigentlich so ein Lebenswerk sagen kann, okay, mal ein Buch schreiben.
Ja.
Heißt Gedankengewitter und heute wird es um das Thema Depressionen gehen. Andy, herzlich willkommen im Black Forest Story Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gern. Und ja, steigen wir direkt ein. Du darfst gerne ein bisschen was über dich erzählen. Klar, wir kommen beide aus St. Georgen.
Genau.
Und erzähl einfach ein bisschen was über dich, Andy, wo du herkommst. Genau, dass wir so ein kleines Bild schon mal von dir bekommen.
Okay, also ich bin Andy, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin aus St. Georgen, geboren in Villingen. Und ich bin aktuell beruflich im Online-Marketing tätig. Autor dasein ist nebenberuflich. Und ja, ich beschäftige mich nebenberuflich mit Depressionen, mit dem Leben mit Depressionen, Vorurteilen, mit Suizidprävention, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, ich kam auf das Ganze eigentlich dadurch, dass ich selbst Erfahrungen mit dem Thema habe.
Mhm.
Genau, bis aktuell sogar.
Ja. Ja. Lass uns da mal ein bisschen genauer reinschauen, Andi. Wie hat das Ganze angefangen? Oder weil ich habe ja auch darüber gelesen, dass du dass dir das ja lange nicht bewusst war, dass du auch unter Depression leidest oder erkrankt bist an Depression. Wie ist das alles entstanden oder was ist da genau passiert? Hol uns da einfach mal ab.
Okay, also letztendlich war es ein Autounfall. Meine beste Freundin ist 2001 ums Leben gekommen bei einem Autounfall, als sie auf dem Weg zu mir war, weil es mir nicht so gut ging. Ich hatte irgendwie Ärger mit meinen Eltern wegen irgendeinem belanglosen pubertären Kram, ne? Und ja, sie wurde halt von dem alkoholisierten Fahrer von der Straße abgedrängt und starb daraufhin.
Mhm.
Und anfangs dachte ich, okay, es ist ein Trauerfall. Es war meine Bezugsperson und wir waren ein Herz und eine Seele. Und ja, es ist ein Trauerfall, da ist man traurig. Da geht man auch nicht so gerne zur Schule. Da versaut man Klausuren und wiederholt die Klasse dann auch noch. Und im weiteren Verlauf habe ich gemerkt, irgendwie ist es anders. Also ich kannte Trauerfälle schon, auch durch meine Großeltern teilweise. Und es war für mich einfach anders. Es war intensiv. Ich kam teilweise nicht aus dem Bett. Und ich habe auch eine Ausbildung angefangen 2005 und habe die dann auch abgebrochen nach einem knappen Jahr, weil es einfach nicht mehr ging. Und da war noch nicht so richtig klar, ist es eine Depression oder was ist es eigentlich? Ich habe noch keinen Arzt aufgesucht, weil ich weiß, es ist ein Trauerfall und den erlebt jeder mal in seinem Leben und da kommt man drüber weg.
Mhm.
Und ja, ich kam halt nicht drüber weg und 2007, 2008 ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich habe viel Zeit mit Videospielen verbracht, wenig Zeit mit Arbeiten verbracht. Ich war viel krankgeschrieben, war irgendwann dann auch im Arbeitslosengeld. Und irgendwann kam einfach der Point of No Return für mich. Mhm. Ich habe dann entschieden, okay, mein Leben macht so, wie es ist, keinen Sinn mehr. Ich habe keinen Spaß mehr. Ich möchte das beenden. Und wie man sieht, hat es nicht funktioniert. Und ich bin dann einen Tag drauf dann zu meinem Arzt gegangen und habe mit ihm drüber geredet und habe gesagt, hey, so und so sieht's aus. Und er hat gesagt, alles klar, ist auf jeden Fall was Psychisches, da müssen wir was machen. Und wir streben jetzt halt mal eine Behandlung an.
Mhm.
Genau. Und so hat es dann so nach und nach angefangen. Also ich habe 7 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt mal zum Arzt
gegangen bin. Okay.
Und es brauchte auch erst diese T-Kreuzung, so Leben, Tod. So, die hat es gebraucht, bis der Leidensdruck, sage ich mal, hoch genug war, um zum Arzt zu gehen, zu sagen, okay, das ist nicht normal.
Mhm. Ja. Und wie läuft das Ganze dann? Also vielen Dank auch schon mal an der Stelle, muss ich echt sagen, für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, auch, dass
gerne.
Du das so auch mit jetzt uns teilst, weil ich auch wirklich ganz, ganz stark und auch an die Zuschauer und Zuhörer, dass der Andi heute die Geschichte hier teilt, weil wie gesagt, mir ist gestern schon sehr nahe auch gegangen und wie gesagt, Andi, vielen Dank. Wie läuft so ein Prozess oder wie wird so eine Diagnose dann, sage ich auch mal, gestellt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Okay,
weil also viele wollen ja nicht irgendwie vielleicht das erstmal wahrhaben oder allgemein drüber reden oder dass dann viele sagen, klar, jetzt Wir beide so, sag ich mal, männliches Geschlecht, ja, du darfst halt auch keine Schwäche irgendwie zeigen oder nee, das ist doch keine Depression. Ja. Wenn du da uns einfach nochmal ein kleines Bild geben könntest.
Gerne, also gerade Männer tun sich sehr, sehr schwer. Also man sagt ja auch im Kindesalter so, ein Indianer kennt keinen Schmerz, das sagt man ja, wenn Kinder weinen, ne? Das ist also so ein ganz beliebter Spruch. Aber eigentlich unterdrückt man damit das Bedürfnis, die Emotion auszudrücken. Und insbesondere Jungs und Männer, du bist stark, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht weinen, echte Männer weinen nicht, du musst die Frau beschützen und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die sich irgendwann manifestieren. Mhm. Und dadurch gehen Männer weniger zum Arzt, was letztendlich auch dazu führt, dass Depressionen sind eine tödliche Erkrankung, wenn man sie nicht behandelt oder wenn man sie falsch behandelt oder ignoriert. Und das führt halt dazu, dass von allen Suiziden, die durch Depressionen ausgelöst werden, 75% Männer sind, weil die halt nicht zum Arzt gehen, weil die nicht drüber reden, weil es Schwäche ist, was es nicht ist. Aber das manifestiert sich von Kindheit an in den Gedanken. Und es ist eigentlich gar nicht tragisch, zum Arzt zu gehen, weil du gehst dann zum Arzt, sagst, hey, mir geht's nicht gut, so wie du es mit jedem anderen körperlichen Gebrechen auch tun würdest. Und im besten Fall sieht der Arzt die Notwendigkeit einer Behandlung und dann wird erstmal geguckt, okay, wie akut ist es? Befindet sich derjenige gerade in einer suizidalen Lage? Ist er irgendwie, gefährdet er sich selbst, gefährdet er andere? Muss man akut irgendwas tun? Muss man denjenigen vielleicht sogar einweisen? Und wenn nicht, dann geht das Ganze halt den Prozess, dass man versucht, über einen Psychologen an Medikamente sich einzustellen, eventuell eine ambulante Therapie, eventuell eine Tagesklinik oder eine vollstationäre Klinik. Es gibt genug Behandlungsmöglichkeiten. Das Problem sind die Wartelisten. Und in Deutschland wartet man sehr lange auf Therapien. Und das ist, finde ich, sehr, sehr hart, weil in der Zeit geht es ums Überleben. Weil, wie gesagt, Depression kann eine tödliche Erkrankung sein. Die Suizidraten, die sind schon nicht zu verachten. So alle 4 Minuten versucht sich in Deutschland jemand das Leben zu nehmen. Oh, nur in Deutschland. Krass. Ja. Und alle 53 Minuten gelingt es. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und du schaust dir einen 2-stündigen Blockbuster an, dass sich in Deutschland in der Zeit 2 Leute das Leben genommen haben. Und es 20, 23, 24 versucht haben. Ne? Und aus diesem Grund ist es einfach auch wichtig, dass man einfach, dass auch der Arzt das richtig einschätzt, ist derjenige suizidal oder nicht, weil man muss da einfach gegenwirken. Darf man einfach nicht vernachlässigen, weil das sind jedes Mal unnötige Selbstmorde, weil man kann psychische Erkrankungen behandeln, problemlos. Es dauert halt seine Zeit, wie ein gebrochenes Bein auch Zeit braucht, um zu heilen.
Was denkst du, Andi, was macht da auch, weil klar, du hast jetzt ja auch schon über die Jahre wirklich viel Erfahrung mit der Krankheit auch gesammelt, was macht aus deiner Sicht auch am meisten, was heißt Sinn oder was hilft dir zum Beispiel gerade jetzt im Alltag oder allgemein mit Medikamenten, was hilft dir so am besten, wenn es um das Thema geht oder wenn es dir richtig schlecht geht,
sag ich mal? Also allgemein ist zu sagen, wenn du irgendwie dich in diesem Warteprozess befindest und die Möglichkeit hast, irgendwie an Medikamente ranzukommen und jemanden regelmäßig zu sehen, der dich medikamentös einstellt und schaut, wie geht es dir damit, auch mit den Nebenwirkungen und so, dann ist das schon sehr, sehr gut. Meiner Erfahrung nach ist die Mischung aus Gesprächstherapie und Medikamenten ist zielführend, weil du wirst einerseits dazu ermutigt, über deine Anliegen zu sprechen, dadurch werden sie leichter und andererseits hast du die Medikamente, die eben die körperliche Komponente stützen. Du kommst besser aus dem Bett, du bist nicht so ganz reizbar. Es nimmt dir vielleicht auch die suizidalen Gedanken und Zwangsgedanken und was auch immer da alles dabei ist. Es kann dir helfen, wenn du irgendwelche Angststörungen hast, kannst dir eigentlich einfach helfen, dass du besser durch Situationen durchkommst. Und ich sehe Medikamente nicht als Rollstuhl, die ich jetzt das ganze Leben nehme, bis es dann vorbei ist, sondern ich sehe es eher als Krücke. Ich nehme Medikamente dann, wenn ich weiß, okay, ich brauche sie eigentlich, weil ich ansonsten echt Probleme im Alltag habe. Und wenn es mir dann wieder gut geht, dann kann ich sie nach und nach wieder absetzen und weglassen. Dann kann ich wieder ohne Krücke laufen, wenn man so will. Und ansonsten, wenn ich halt so im Alltag jetzt ein bisschen struggle, dann sind das einfach Kleinigkeiten, die mir dann gut tun. An die frische Luft gehen, baden gehen, mir was Gutes zu essen kochen, Leute sehen, die mir gut tun, eine Serie schauen, bei der ich beispielsweise weiß, dass sie mir gut tut, die ich kenne, wo ich vielleicht auch gedanklich zwischendurch mal kurz ein bisschen abschweifen kann, ohne dass ich gleich die Hälfte der Serie verpasst habe. So einfach gucken, sich für das eigene Wohlbefinden ein bisschen was Gutes zu tun. Das sind so die Punkte, die da sehr, sehr hilfreich sind.
Ja.
Des Weiteren helfen feste Routinen, also dass man zu einer bestimmten Zeit aufsteht, dass man zu einer bestimmten Zeit ins Bett geht, dass man sich eine Abendroutine angewöhnt und hilft dann einfach auch beim Einschlafen und ja, einfach versuchen, dass die Gedanken nicht überhand nehmen.
Mhm. Genau. Okay. Wie kann ich denn auch als Außenstehender, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand auch in der Familie habe oder vielleicht im Freundeskreis und ich erkenne, hey, seit Wochen, also jedem geht es ja mal schlecht, klar,
ja.
Uns allen geht es mal schlecht.
Genau.
Aber wenn ich jetzt irgendwie an einem Beispiel sehe, einer Person aus dem Freundeskreis oder wie gesagt Familie, geht es jetzt wirklich seit Wochen lang oder vielleicht Monaten lang schon schlecht, was kann ich denn auch als Außenstehender tun oder was sind denn so wirklich richtige prägnante Anzeichen, wo ich sage, ey, hey, wir müssen irgendwas machen, ich will dir helfen und so kann es nicht weitergehen.
Also prägnante Anzeichen sind alles Dinge, die anders sind als vorher. Mhm. Wenn derjenige Treffen kurzfristig absagt, wenn derjenige nicht erreichbar ist, wenn er sonst immer auf Nachrichten antwortet und tagelang braucht zum Antworten. Mhm. Wenn die Menschen anfangen, so den Sinn des Lebens in Frage zu stellen, offensichtlich, dann ist es ein Prozess, der schon in Richtung Suizidalität geht. Die Leute sind in sich gekehrter, sie sind ruhiger, sie sind stiller, sie sind nicht mehr offen für Unternehmungen. Mhm. Sie schaffen vielleicht auch den Haushalt nicht mehr. Also wenn du dann in die Wohnung kommst und es sieht chaotisch aus, was nie der Fall war, dann hat es entweder einen akuten Grund, keine Ahnung, vielleicht jemand gestorben, Trauerfall, man hat was anderes zu tun, man muss Sachen organisieren, oder es liegt einfach daran, dass die Person es nicht kann. Nicht, weil sie es nicht will, sondern es geht einfach nicht. Also ich habe teilweise Phasen gehabt, da konnte ich eine Woche lang nicht duschen. Es ging einfach nicht. Ich habe meinen Hintern nicht hochgekriegt, um in die Dusche zu laufen und mir das Wasser anzustellen. Auch weil ich es mir irgendwie nicht wert war. Und da ist man halt auch bei Selbstwert. Okay. Also als Außenstehender kannst du mit den Personen reden. Behandle die Person normal, aber mit dem Hintergedanken, da könnte was Psychisches im Hintergrund stehen. Hülle die Person nicht irgendwie in Watte, red ganz offen mit ihr und wenn du nicht weißt, wie du mit der Person umgehen sollst, dann frag sie einfach, sie antwortet dir in der Regel. Also da tun sich ganz viele schwer, sie wollen nicht drüber reden, sie wollen keine Wunden aufbrechen, sie möchten nicht irgendwas ansprechen, was nachher nicht so ist und nachher kommt es dann aber doch so, weil man es angesprochen hat. Nee, eher nicht. Also auch wenn du irgendwie Sorge hast, dass jemand deiner Bekannten irgendwie vielleicht schon in diesem Verhalten steckt und du das Gefühl hast, okay, nicht, dass er sich was antut, dann geh einfach auf ihn zu und frag ihn, hey, ich habe irgendwie so das Gefühl, du willst nicht mehr leben. Liege ich richtig, liege ich falsch? Mhm. Und in der Regel antworten die Leute ehrlich. Oder du merkst, wenn sie nicht ehrlich antworten. So, nein, was? Quatsch. Das merkst du. Und dann kannst du Hilfe anbieten. Du kannst Hilfe anbieten im Haushalt. Du kannst Arzttermine vereinbaren. Natürlich immer das Einverständnis vorausgesetzt. Mhm. Du kannst die Leute zu Ärzten begleiten. Du kannst versuchen, Dinge abzunehmen, einfach da sein und denjenigen dennoch nicht in Watte zu hüllen, sondern auch gerne mal einen Witz über den ganzen Mist machen. Die Betroffenen sind meistens die wirklich am häufigsten drüber lachen. Und wenn man das beherzigt und die Person einfach merkt, okay, da ist jemand, wenn ich ihn brauche, er rückt mir aber auch nicht auf die Pelle, sodass es mich nervt und stresst, dann ist das eigentlich die perfekte Harmonie dafür.
Verstehe, ja. Also da einfach auch dieses dieses Einfühlungsvermögen auch zeigen. Ja. Und jetzt sind wir auch wieder an einem Punkt, wo ich auch immer versuche, nicht immer nur so die Ellenbogen raus, sondern halt wirklich auch mal, klar, auf sich selbst achten ist natürlich auch wichtig, aber wirklich auch mal links und rechts schauen, ey, wie geht's den Leuten um mich herum und da einfach ein bisschen einfühlsamer zu sein. Was finde ich auch ein ganz interessanter Punkt noch ist, was würdest du dir denn auch, jetzt stehen da zum Beispiel jetzt wird's ein bisschen politisch, am Sonntag stehen die Bundestagswahlen auch an.
Ja.
Du hattest erst vorhin auch noch, sage ich mal, einen kleinen Part in deiner Story gepostet. Was würdest du dir denn auch, sage ich mal, allgemein auch von der Politik oder von der Regierung wünschen, dass man mit so Sachen, wie geht man am besten damit um oder wie kann auch so eine Politik, sage ich mal, sowas unterstützen? Weil klar, wir sind jetzt immer noch in dieser Corona-Pandemie. Ich denke, da kannst du wahrscheinlich auch das nochmal so bekräftigen, dass dadurch die Situation noch schlimmer geworden ist, weil dieses Social Distancing, also alle ziehen sich zurück, keine Kontakte mehr, ist ja für jemanden, der Depressionen hat, dann, also das bricht ja in doppelter Hinsicht dann nochmal das Genick.
Genau.
Geh da mal gerne drauf ein oder teile deine Gedanken mit uns.
Also was ganz klar ist, das ist, dass das deutsche Gesundheitssystem komplett überfordert ist, was Psychotherapie angeht. Es gibt zu wenig Therapeuten, es gibt zu viele Bedürftige, die Therapie benötigen. In Deutschland hast du, wenn du versuchst, an eine ambulante Therapie ranzukommen, eine Wartezeit von durchschnittlich 19 Wochen. Das sind fast 5 Monate. Mhm. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, es geht ums Überleben. Mhm. Und 5 Monate, in denen du nicht arbeiten gehen kannst, in denen du dich bürokratisch mit Krankenkassen und so weiter auseinandersetzen musst, in denen du dich rechtfertigen musst, warum du jetzt 5 Monate nicht zur Arbeit kommst und warum du danach vielleicht weiterhin ausfällst. Das sind alles Dinge, die halt wirklich, da geht es wirklich um die Substanz. Es geht ums Überleben. Und hier bei uns im Schwarzwald-Baar-Kreis bleibt es nicht bei 19 Wochen. Also hier hast du teilweise Wartezeiten von 1,5 Jahren. Mhm. Und das ist nicht tragbar. Das fördert das überhaupt nicht. Ne? Weil du wirst ja auch nach 1,5 Jahren Krankengeld, wirst du ja auch ausgesteuert aus dem Krankengeld und rutscht dann ins Arbeitslosengeld. Und das ist einfach nicht zielführend. Und da muss man irgendwie gucken, dass man es schafft, mehr Therapieplätze zu gewinnen, dass man es schafft, die Leute qualifiziert auszubilden, dass man vielleicht auch mehr Therapeuten zur Kassenzulassung bringt. Weil die Hürde ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gehe, der ist halt teuer. Ne? Das zahle ich alles aus eigener Tasche. Da kriege ich, wenn ich Glück habe, einen kleinen Zuschuss dazu. Ansonsten zahle ich das selber. Und es ist halt nicht mit 3 Sitzungen getan. Also wenn ich bedenke, meine letzte Gesprächstherapie, die wurde auf 80 Sitzungen anberaumt. Und das sind 80 Sitzungen, die du dann bei einem Heilpraktiker hättest. Und da zahlst du dich wirklich dumm und dämlich, kann man nicht anders sagen. Und dann kommst du ja wieder in die finanzielle Bredouille. Du kriegst vielleicht Krankengeld, du kriegst vielleicht Arbeitslosengeld. Mhm. Das sind alles Faktoren, die dann irgendwie zusätzlich dazu führen, dass du länger krank bist und mehr Therapie brauchst. Mhm. Und da muss man einfach aus diesem Punkt muss man irgendwie rauskommen. Ich bin jetzt natürlich kein gesundheitspolitischer Experte oder sowas, aber ich weiß halt, was der Bedarf ist. Und der muss gedeckt sein oder zumindest versucht werden, dass er gedeckt wird, gedeckter wird. Es muss einfach irgendwas vorangehen. Und das vermisse ich leider bei vielen der großen Parteien, vermisse ich da tatsächlich so dieses, dass auch die Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen, ja, das sind eher die kleineren Parteien, die da wirklich hinterher sind und das auf dem Schirm haben.
Ja, also auch nochmal an der Stelle an alle Zuschauer und Zuhörer. Also wie gesagt, ich habe mir bewusst oder ja, auch einen Andi angesprochen, weil ich finde auch solche Themen ganz wichtig. Also ihr habt es jetzt ja auch schon rausgehört und von dem her, wenn ihr irgendjemanden auch kennt, dann teilt das Video. Vielleicht hilft ja auch nur schon das Video, dass wir drüber geredet haben, dass einer einen Anstoß bekommt, hey, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Also wirklich an der Stelle nochmal an euch. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und genau, ich möchte auch gerne überleiten. Andi, du machst dich, wie gesagt, auch für das Thema. Du redest darüber und hast auch, wie schon anfangs erwähnt, ein Buch darüber geschrieben, was ich echt, ich feiere das richtig, kann ich an der Stelle einfach nur nochmal sagen, weil das ist auch die ganzen Gedanken, alles, was in einem abläuft, auch gerade zu dem Thema jetzt wirklich aufs Blatt Papier gebracht, das ist Materie geworden. Ja. Und gerade das Thema Suizid, wir hatten es jetzt vorhin auch schon kurz thematisiert und da gehen ja wirklich die roten Alarmglocken an, wenn jetzt jemand davor steht als Mensch, okay, ich sehe überhaupt gar keinen Ausweg mehr. Ich will jetzt mein Leben beenden, weil ich vielleicht auch sage, ich will mich von den Schmerzen befreien. Oder da passiert ja einiges. Magst du einfach mal eine ganz kleine Passage aus dem Buch vorlesen
für uns? Mache ich gerne. Ja. Ich möchte aber da auch noch kurz was dazu sagen.
Ja, liebend gern.
Also. Und zwar ist es tatsächlich bei den Suiziden aus psychischen Erkrankungen raus, ist es tatsächlich so, dass die Leute eigentlich gar nicht ihr Leben beenden wollen, sondern sie möchten, dass die Situation, wie sie ist, aufhört. Die Gedanken, das Gedankenkreisen, eventuelle Schmerzen, eventuelle Traumata, das soll aufhören. Das Leben an sich ist eigentlich das, was die Leute nicht beenden wollen. Aber es ist halt die Konsequenz, weil alles andere funktioniert nur darüber. So scheint es, wenn man dann in diesem Suizidtunnel drin ist. Ne? Also es erscheint dann alles sinnlos, du reagierst nicht mehr wirklich auf Positives, alles ist nur noch schwarz, es gibt keine Grauzonen mehr, sondern du bist dann einfach... Du bist in einem Tunnel drin und dein Ausweg ist Suizid, weil das ist eigentlich so das, was alles beendet. So, ansonsten wird es schwierig, ne? Und da braucht man einfach Unterstützung und das Wissen, dass jedes Leben, was man dadurch verliert, eins zu viel ist, jedes. Und deswegen mache ich mich dafür auch stark, deswegen spreche ich auch ganz offen über Suizidraten und über Suizid an sich, weil ich finde, das ist die beste Form der Prävention und es gilt es einfach, Suizide zu verhindern. Mhm. So für jeden von uns. Weil jeder kann mal in die Bredouille kommen. Niemand ist vor psychischen Erkrankungen gefeit. Das kann von jetzt auf gleich jeden treffen. Egal, wie gut du aufgestellt bist finanziell, egal, wie du mental drauf bist, das kann jederzeit passieren. Ein kleiner Auslöser reicht und ruckzuck hast du eine behandlungsbedürftige Depression. Und falsch behandelt, nicht behandelt, weil man nicht zum Arzt geht, davon hatten wir es vorhin, führt irgendwann auf jeden Fall zu Suizidgedanken, weil das zur Krankheit gehört. Es ist zwar kein Symptom, nach dem eine Depression zum Beispiel klassifiziert wird, aber es ist definitiv ein Symptom, was irgendwann auftritt.
Genau. Hey, ich finde das, also darf es gerne gleich loslegen auch. Ja. Ich finde es an der Stelle auch richtig krass, weil wir haben es ja im Vorgespräch auch schon so kurz auch miteinander verglichen ist wahrscheinlich jetzt ein blödes Wort, aber wie gesagt, ich habe ja Anfang 2019 dann auch meinen Beruf gekündigt, auch angehender Burnout. Das war jetzt noch nicht ein richtiger Burnout, wie gesagt, aber schon alleine dort diese Zeit, die ich für mich gebraucht habe, dann einfach wieder mich gesundheitlich, mental wieder aufzubauen und schon da diese Anzeichen auf dem Körper. Ich habe es dir auch gesagt, bei mir war es so, ich dachte irgendwie so ein tonnenschweres Gewicht liegt bei mir auf der Brust. Mhm. Ich kriege keine Luft mehr. Ich habe auch auf nichts mehr Bock irgendwie gehabt. Das Einzige, was ich wollte meine Ruhe haben, in den Wald rausgehen und für mich sein. Und dann, wenn ich das jetzt so durchdenke, auch vielleicht richtig in eine Depression rein, was ja nochmal richtig viel schlimmer und krasser ist. Also es muss schon...
Also ich würde nicht sagen schlimmer oder krasser. Es sind beides ernstzunehmende Erkrankungen. Mhm. Wichtig ist einfach, dass du, obwohl du, sage ich mal, psychischer Laie bist, hast du trotzdem die Anzeichen richtig gedeutet und hast dir auch die Pause genommen und hast dadurch aus dem angehenden Burnout kein volles gemacht. Viele übergehen das einfach, ja, ich habe halt gerade viel Stress oder sowas und dann rutschen sie ins Burnout rein und dann geht halt gar nichts mehr, dann geht auch Duschen nicht mehr, dann geht Abwasch nicht mehr, Kochen geht nicht mehr, Einkaufen geht nicht mehr. Diese ganzen alltäglichen Sachen funktionieren nicht mehr und dadurch fühlst du dich wertlos, weil andere können es ja auch, anderen Leuten geht es auch schlechter als dir, das weißt du auch als Erkrankter. Und du hast ein Haus ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen im Kühlschrank, du hast Strom, du hast warmes Wasser, dir geht es eigentlich gut, aber irgendwie halt auch nicht. Und das ist halt auch nicht hilfreich zu wissen, dass es anderen besser geht oder schlechter geht, weil dir geht es ja einfach trotzdem so, egal ob du es weißt oder nicht. Und das ist einfach oft ein Prozess, den man durchlebt. Und deswegen echt Hut ab, dass du da als Psychoanfänger, sage ich jetzt einfach mal, dass du da wirklich die Anzeichen erkannt und wirklich so genutzt hast, dass du nicht weiter reingerutscht bist. Ja. Das ist nicht die Regel.
Ja klar, ich sag mal, gab es ja auch eine gewisse Vorgeschichte, berufsbedingt auch und halt auch diverse Besuche beim Arzt irgendwie und der hat dann schon auch so ein bisschen gemerkt, okay, Herr Bahr hat dann gesagt, okay, wenn Sie jetzt nicht irgendwie zurückfahren oder dann Cut machen, dann laufen Sie da richtig stark auch rein und dann musste ich für mich selber sagen, ich bin nicht so blöd dann, dass ich einfach sage, okay, ich schmeiße jetzt irgendwie mein Leben weg, ich will...
Ja, aber du bist zum Arzt gegangen und das als Kerl. Ja. Das ist nicht die Regel, also von dem her Hut ab, wirklich. Genau, zu dem Teil, den ich lesen möchte, muss ich dazu sagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass ich mir das Leben nehmen wollte und dass es nicht funktioniert hat. Ich wollte mich vor einen Zug stellen und saß da 3 Stunden an den Schienen. Es war super kalt. Und ich habe überlegt, welchen Zug jetzt nehme ich. Und dann habe ich mich entschieden, der nächste, der wird's. Und kurz drauf ist dann Blaulicht und Sirene, eine Polizeistreife hinter mir durchgefahren und ins Dorf. Ich habe in Peterzell gewohnt damals. Mhm. Ins Dorf hochgefahren und ich dachte, fuck, wie kann das sein? Ich bin doch hier noch gar nicht fertig. Und habe das abgebrochen und bin nach Hause, um dann festzustellen, ja, es lag gar nicht an mir. Und das war dann so mein Weckruf. Ne? Also wäre diese Polizeistreife nicht gefahren, 95%, dass ich mich vor den nächsten Zug gestellt hätte. Und dieser Zufall hat mir das Leben gerettet, hat auch dafür gesorgt, dass ich jetzt praktisch alles versuche, um Leute davon abzuhalten, sowas zu machen, weil es einfach, ich weiß, dass es für den Lokführer traumatisch ist, aber wie gesagt, du bist im Tunnel, es ist dir völlig egal. Du denkst da einfach nicht dran, du glaubst einfach nur, es muss für alle anderen besser sein, wenn ich nicht da bin. Und das glaubst du, da bist du der festen Überzeugung, dass es so ist. Und genau, auf dieses Ereignis hin fängt jetzt der Teil an, den ich anfange vorzulesen. Mhm. Okay, am Tag darauf ging ich zu meinem Hausarzt, der mich seit meiner Geburt kennt und erzählte ihm alles. Er empfahl mir, eine Psychotherapie zu machen und redete mir gut zu. Dieses Gespräch tat mir so gut, dass ich ihm wirklich glaubte, dass es besser werden kann, wenn ich etwas dafür tue. Der nächste Schritt war also klar, Psychotherapie. Im Grunde war mir schon vorher klar, dass es darauf hinausläuft, wenn ich nicht die radikale Ich-bin-dann-mal-weg-Ausfahrt nehme. Aber eingestehen wollte ich mir nicht, dass ich ärztliche Behandlung brauche und womöglich auch noch wie ein Psychopath weggesperrt werden muss. Man hat ja Vorurteile, viele Vorurteile. Auch heute, einige Jahre später, denke ich in schlechten Phasen noch oft über Suizid nach. Dies gehört unweigerlich zur Depression und wird mich lange begleiten. Ich stelle mir, wenn es mir schlecht geht, viele Fragen. Wird es besser, wenn das Leben endet? Was, wenn das Leben eigentlich noch der gute Teil ist und es danach schlimmer wird? Würde mich jemand vermissen? Wer würde zu meiner Beerdigung kommen? Auf welche Art sollte ich es machen, sodass ich niemanden damit belasten muss? Würde es die Leben meiner Mitmenschen erleichtern, wenn ich nicht mehr hier wäre? Würde ich dieses Mal genug Mut aufbringen können, um es endlich durchzuziehen? Was, wenn es schief geht und mich jemand findet? Was würden die Leute über mich sagen, wenn sich herumspricht, dass ich mir das Leben genommen habe? Was würde aus meiner Mutter, meiner Freundin, meinen Geschwistern, meinem Sohn und meinen Freunden werden? Die Depression allein verursacht diese Fragen. Suizidalität ist eines der extrem gefährlichen Symptome einer Depression. Diese Gedanken und Fragen gehören unweigerlich dazu. Schlechte Phasen sind tückisch. Ich fühle mich als Last und kann selbst nichts mehr ertragen. Ich sehe keine Perspektive mehr, also scheint der selbstgewählte Tod eine durchaus attraktive Lösung zu sein. Aber ich weiß heute, dass zu viel daran hängt. Ein Selbstmord löst unweigerlich eine Kettenreaktion aus, denn irgendjemand wird sich irgendwo die Schuld geben, es nicht rechtzeitig erkannt oder reagiert zu haben. Und dieser jemand trägt diese Last sein ganzes Leben mit sich herum. Dies ist nichts, was ich jemandem auflasten möchte. Und ich hoffe, dass mich die Dystemie nie wieder an die verrosteten, nebligen und kalten Bahngleise treibt. Ich hoffe, ich habe genug dazugelernt, um es besser zu wissen. Ich musste für mich selbst lernen, dass zu einem Selbstmord, den man vorher plant, sehr viel Mut gehört. Suizid ist nicht feige, wie oft gesagt wird. Er ist eine selbstgewählte Option, die unfassbar viel Mut und Entschlossenheit erfordert. Man muss den Selbsterhaltungstrieb vollkommen abschalten und es wirklich wollen. Aber hier von Feigheit zu sprechen, ist falsch. Dies könnte eher sogar dazu führen, dass jemand sagt, feige, jetzt erst recht. Und einen völlig falschen Antrieb schaffen. Euch zeige ich es. Damit es nicht so weit kommt, muss man versuchen, auf die kleinen Zeichen zu achten, miteinander sprechen und sich gegenseitig helfen. Nur dann kann vermieden werden, dass die stetig höher werdenden Suizidraten durch Depressionen weiter ansteigen. Wir müssen aufhören, unsere Kinder aus Bequemlichkeit zu nicht fühlenden Robotern erziehen zu wollen. Dann haben wir die Chance, dass sich vielleicht auch mehr Männer ihre Emotionen erlauben und ihre vermeintlichen Schwächen eingestehen können, um an ihnen zu arbeiten, anstelle sie in sich hineinzufressen oder mit dem Saufen anzufangen. Möglicherweise sollten wir Kerle uns eine Scheibe von den Frauen abschneiden, wenn es um Gefühle geht, denn sie zu unterdrücken und damit zu versuchen, sie im Keim zu ersticken, kann und wird nur nach hinten losgehen. Leider ist die Depression eine Krankheit, die sich ziemlich gut mit Schneeflocken vergleichen lässt. Jeder Betroffene empfindet sie anders und hat eine andere Variation von Symptomen und Gedanken. Jeder leidet anders darunter. Eine Depression ist wie jeder von uns. Einzigartig. Genau. Das war...
Vielen Dank.
Der Teil. Schwieriger Teil, ich weiß. Aber ich finde es einfach so wichtig, drüber zu sprechen.
Hm. Wow. Also echt...
Wirkt nach.
Ne? Ja, das ist schon... Ich habe gerade eben schon mich so gedanklich auch so ein bisschen in dieses, es hört sich jetzt echt richtig blöd an, ich habe mich da selber so ein bisschen auf diesen Gleisen gerade gesehen, weil ich mich so in diese Situation reingedacht habe und so, boah, es ist schon...
Und ich habe ja auch nur das, was danach passiert ist, beschrieben. Also der Teil, der davor passiert ist, der steht in dem Teil vorher, vor dem, was ich jetzt gelesen habe. Und ich wollte einfach mit dieser... Ja, ich weiß nicht, ob es detailreich ist, wie ich es erklärt habe, aber damit wollte ich einfach zeigen, wie schnell es einfach passieren kann, dass man sitzt an Bahngleisen und wartet, bis der Zug kommt und dann kommt ein und du denkst, jetzt? Nee, der nicht. So dieses, ich will, aber irgendwie nicht. Und das wollte ich damit einfach verdeutlichen. Und ich war letztes Jahr bei ZDF Wieso zu Gast, wurde dort auch interviewt und sowas. Und wir sind da auch das erste Mal seit meinem Suizidversuch an diese Bahngleise gegangen. Es war ein sehr komisches Gefühl, dort wieder zu stehen und diesmal aber nicht die Intention zu haben, mich vor einen Zug zu stellen, sondern ich habe mich auch relativ provokant mitten auf die Gleise gestellt und habe ein Bild von mir machen lassen, von wie ich zu den Gleisen gucke. Und hinten auf dem Shirt steht You are not alone drauf. Mhm. Und das war einfach für mich ein Statement zu sagen, ja, das kommt nicht mehr vor, weil... So weit geht es nicht mehr. Und ich hoffe, dass es so ist. Also klar, ich habe chronische Depressionen, ich weiß nie, was passiert, aber ich glaube, ich habe genug Handwerkszeug, um zu wissen, bis dahin geht es nicht mehr, weil ich einfach weiß, was ich vorher tun kann, damit es nicht so schlimm wird. Genau.
Ich wollte gerade sagen, also du warst jetzt zum Glück auch nicht mehr an diesem Punkt oder kurz davor, dass du sagst, okay, ich beende das Ganze jetzt ja. irgendwie.
Also die Gedanken gehören trotzdem dazu. Ja. Man denkt als Betroffener schon oft irgendwie so, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, es nervt mich nur noch, ich habe keine Lust mehr, da ständig gegen anzukämpfen. Aber die Gedanken sind halt nicht wirklich konkret. Also du weißt, wenn du Auto fährst, du müsstest eigentlich nur das Lenkrad nach rechts ziehen an den Baum und dann wäre das Thema auch im besten Fall erledigt. Aber ich weiß halt, was danach folgt. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Freundin und ich habe Freunde, Familie. Irgendjemand macht sich einen Vorwurf, das nicht gemerkt zu haben. Und dann geht das Ganze weiter und das will ich nicht verantworten. Mhm. Und wenn ich halt in dem Fall nicht für mich lebe, dann lebe ich für die anderen.
Du hast ja jetzt bist ja auch vorhin auf dieses auf das Interview eingegangen bei ZDF Wieso. Ihr wart ja, ich habe nämlich die Reportage damals auch angeguckt oder die Folge. Was ich heftig finde gerade, war das in Peterzell vorne, wo die Mülldeponie ist, direkt genau. dahinter, gell, wenn ich es jetzt genau. so richtig im Kopf ja. habe. Und komischerweise, jedes Mal, ich bin viel mit dem Mountainbike unterwegs und komme da öfters auch durch. Mhm. So. Und jedes Mal irgendwie habe ich auch an das gedacht, weil ich das ja auch, wie gesagt, gesehen ja. habe. Und okay, ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe dieses Kapitel, ich wollte da nicht mehr hin. Und ich habe das Kapitel auch tatsächlich nur aus meinem Kopf rausgeschrieben. Und es sind so ein paar Details drin, die ich festgestellt habe, nicht passen. Also in meiner Erinnerung war es teilweise ein bisschen anders, wie das Ganze aufgebaut war vor Ort. Und da dachte ich auch, okay, es ist schon spannend. Ich meine, das war ein so prägender Moment für mich. Und trotzdem habe ich Details so verwechselt oder so irgendwie zusammengebracht, wie es eigentlich gar nicht ist. Mhm. Und das war schon ein ganz komischer Moment, da nochmal hinzugehen und zu sehen, eigentlich ist es viel weiter weg als krass. Und mittlerweile bin ich auch schon ein paar Mal da irgendwie mit einem E-Scooter durchgeheizt an der Stelle und habe ganz kurz ein mulmiges Gefühl, aber es war gut, dass ich in dem Interview hingegangen bin, weil das war nochmal so ein okay, Abschluss. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt ein Bahngleis, den man halt überquert.
Also wirklich richtig stark. An Danke. Der Stelle auch, wie gesagt, dass du darüber sprichst und mit uns jetzt, dass du das so offen teilst. Und ich finde, das, wie gesagt, das zeigt auch wahre Stärke. Und nicht einfach zu sagen, okay, ich verkrieche mich, oder du könntest auch sagen, okay, ich verkrieche mich bei der ganzen Sache und jetzt dürfen wir hier sitzen, dürfen drüber sprechen und ja, sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall.
Dankeschön.
Gerne. Du darfst abschließend auch noch die Zeit, die rennt wieder. Also das ist schon, mich fasst es dann immer so richtig in den Folgen. Du darfst gerne noch mal vielleicht auch ein paar Gedanken teilen oder was du auch so noch mit den Zuschauern, mit den Zuhörern auch teilen möchtest. Mhm. Sprech einfach noch ein paar Worte oder vielleicht auch, genau, was mir auch noch einfällt, wir hatten ja drüber gesprochen gestern, wie du dich auch noch mal einsetzen möchtest. Du hattest auch was angebracht, dass du das vielleicht in Unternehmen auch irgendwie mal platzieren möchtest, dass mit dem Thema gearbeitet wird, dass da gewisse Maßnahmen
genau.
auf die Beine gestellt werden, gegen das Thema auch ja, zu kämpfen, sich einzusetzen.
Ja, also ich bin gerade dran, ein Konzept zu entwickeln, welches psychische Gesundheit für Mitarbeiter in Firmen fördert. Mhm. Und Ziel soll einfach sein, dass die Firmen, insbesondere die Führungskräfte, praktisch sensibel dafür sind, wenn irgendwie ein Mitarbeiter sich verändert und vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen. Je nach Branche hat man ja unterschiedliche Formen von Druck. Mhm. Und egal, ob es jetzt Zeitdruck ist, es ist eine Deadline von irgendeinem Projekt oder es sind Überstunden, wofür man dann das Hobby, was eigentlich der Ausgleich ist, was man dafür wegnimmt. Und ich finde, da sollte eine ganz, ganz große Sensibilität her. Und da überlege ich mir gerade ein Konzept, wie ich das zielführend in Firmen bringen kann, dass man eine Kultur entwickelt, in der man sich gegenseitig unterstützt, anstatt irgendwie zu sagen, guck mal, jetzt ist ja schon wieder 2 Wochen nicht da, der faule Sack, und wir hängen jetzt hier dran. Weil wenn du depressiv zu Hause sitzt, du weißt, dass du 2 Wochen nicht da bist und dass die anderen dann dran zu knabbern haben, weil sie deinen Teil mitmachen müssen. aber es ist halt nicht hilfreich für deine Genesung, sondern es verzögert es halt eher, das zu wissen. Mhm. Und wenn man da halt vorzeitig schon irgendwie reingeht und sagt, hey, irgendwas stimmt bei dir nicht, das merken wir, können wir dir irgendwie helfen, dann hat das so einen hohen Mehrwert. Selbst wenn derjenige es ablehnt, aber er hat es auf dem Schirm, dass man sich um ihn kümmern möchte. Mhm. Und oder er kriegt es da vielleicht auch erst vorgehalten zu sagen, okay, irgendwas verändert sich tatsächlich, wenn es denen jetzt schon auffällt. Vielleicht sollte ich wirklich was tun. Und das ist einfach super wichtig da, auch im Berufsleben, wo sowas eigentlich ein Tabu ist, wo man sowas totschweigt. Mhm. Da muss es einfach Normalität werden, dass psychische Erkrankungen einfach da sind und dass die auch bei Mitarbeitern sind, die man sich neu ins Unternehmen holt und dass man die einfach größtmöglich supporten muss, damit die gesund bleiben und anderen helfen, gesund zu bleiben. Genau.
Ja. Also wie gesagt, ich unterstütze dich da sehr gern.
Danke.
Ich hoffe auch wirklich jetzt auf einen regen Austausch auch von allen Zuschauern, Zuhörern, wenn ihr möchtet oder das, ja, wenn ihr es teilen möchtet, tauscht euch in den Kommentaren aus, teilt die Folge, wenn sie dann veröffentlicht ist. Und ich glaube, so können wir einfach jetzt auch einen Beitrag dazu leisten oder unterstützt den Andi, indem er beispielsweise auch das Buch kauft, das verschenkt an jemanden, der es gebrauchen kann. Und
also man darf sich auch gerne über die sozialen Medien oder sowas an mich wenden, wenn man irgendwelche Fragen oder so hat. Ich bin da tatsächlich bereit, auch darauf zu antworten und die Leute einfach versuchen zu erreichen, zu unterstützen, so gut ich kann. Mhm. Natürlich nur, wie es meinen eigenen Kräften gut tut, aber Tipps geben kann ich trotzdem und Ratschläge und mir das ein oder andere auch anhören, das geht schon. Irgendwann ist halt meine Kompetenz dann auch beendet, dann sollte man einen Arzt aufsuchen. Aber ich bin gerne bereit, Fragen zur Depression, zu meinem Buch, zu mir einfach zu beantworten.
Ja. Genau. Nee, sehr, sehr gern. Also wenn es für dich auch okay ist, Andi, dann mache ich das alles in die Shownotes auch
rein. Auf jeden Fall.
Dann können die Zuschauer, Zuhörer da einfach auch drauf zugreifen. Und ja, ich kann an der Stelle wirklich mich einfach nochmal von Herzen bei dir bedanken, Andi.
Ich habe zu danken.
Sehr, sehr gern. Und ja, für deine Offenheit, für die ganzen Einblicke. Ich muss ja auch oder darf ja auch an der Stelle sagen, ich wachse ja selber immer durch diese Folgen, auch wie jetzt. Also ich denke, ihr merkt es mir vielleicht auch ein bisschen an, es geht mir auch wirklich nahe, das Thema, weil ich auch echt so ein empathischer Mensch bin, mich da dann auch hineinversetzt. Und wie gesagt, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, für mich sehr wertvoll gewesen. Und ja, an die Zuschauer und Zuhörer, euch natürlich auch recht herzlichen Dank. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid und uns eure Zeit schenkt. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und in dem Fall, ja, bis zur nächsten Folge. Euer Black Forest Story Podcast. Macht's gut und bis bald. Ciao.